SRF 1.
SRF 1 Forum.
Es sind genau 260'000 Personen in der Schweiz, die Sozialhilfe beziehen. Es könnten mehr sein, weil längstens nicht alle, die Sozialgeld zu gut hätten, beziehen auch. Warum ist das so? Ist das aus Scham oder weil sie es nicht nötig haben? Sozialhilfe beziehen, ist das ein Schandfragezeichen? Im Forum diskutiert jetzt in dieser Stunde meine Kollegin Christine Hubacher mit Gästen und euch, Hörerinnen und Hörer.
Jede vierte Person, die es nötig hat, geht nicht auf das Sozialamt. Das liess in einer Studie, die Berner Fachhochschule in diesen Tagen herausgegeben hat. Dort hat man das Verhältnis im Kanton Bern angeschaut. Der Kanton Bern ist ein interessanter Kanton, weil es sowohl Städte hat, Thun, Bern, Biel, aber auch eine grosse Agglomeration und einen Haufen kleine Gemeinden, ländliche Gemeinden. Also jede vierte Person, die es nötig hat, geht nicht auf das Sozialamt. Wieso mit den Leuten, was eben eigentlich könnte Sozialhilfe beziehen, das Sozialamt. Ich frage meine Gäste, es sind vier hier in der Runde. Zuerst die Frage an Jörg Kündig, Gemeindepräsident von Gossau, Kanton Zürich. Was denkt ihr, wieso?
Ja, zuerst guten Abend miteinander. Ich glaube, es ist so, dass es tatsächlich grosse Unterschiede gibt zwischen der Stadt und dem Land und den ländlichen Gebieten. Es sind für mich drei Gründe, die ich sehe, dass die Leute eben das nicht in Anspruch nehmen. Das eine ist, dass man gar nicht weiss, was alles für Möglichkeiten vorhanden sind. Das zweite ist, der Weg, dass man etwas überkommt, ist nicht ganz einfach, ist eher kompliziert und auch nicht immer so, dass es ein gerader Weg ist. Und der dritte Punkt ist, dass tatsächlich Leute hat, die sich schämen und sagen, ich will den Weg gar nicht gehen, weil es ist sehr unangenehm.
Gut, jetzt haben wir von euch schon drei Punkte gehört. Brigitte Beck ist in der Runde Schreinerin, Sozialhilfebezügerin aus dem Raum Langenthal. Was denkt ihr? Wieso geht man nicht?
Ja, es ist beschämend, es ist erniedrigend und man schämt sich einfach, für den Schritt zu gehen. Auf einmal müssen Hilfe anzunehmen.
Neben der Frau Beck sitzt der Alex Bauer, er ist Redakteur bei Weltwoche. Was denkt ihr, Herr Bauer?
Ja, also ich glaube, es gibt sehr viele Gründe. Die Scham ist nur einer von vielen. Es kann auch sein, dass zum Beispiel die Familie hilft, was eigentlich gut ist. Es kann auch sein, dass zum Beispiel bei Ausländern sie befürchten, nicht eingebürgert zu werden, Familie nachzogen etc. Das ist ein weiterer Grund. Eine Möglichkeit ist auch, dass jemand zum Beispiel nicht alles deklariert hat und nicht, also Nebeneinkünfte hat, vielleicht nicht einmal aus einer Bösartigkeit, sondern wie einfach der bürokratische Aufwand zu gross ist. Aber es gibt auch eine ganz normale, natürliche Scham, und ich finde die nicht schlecht, wo man sagt, ich möchte, solange es geht, für mich selber schauen und nicht auf Kosten der anderen leben.
Dorothee Guggisberg ist die vierte in der Runde. Sie ist Geschäftsführerin von SKOS, der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe. Habt ihr noch einen Grund oder einen Punkt, den ihr hier anführen könnt? Es sind ja ganze Haufen jetzt schon genannt worden.
Ich glaube, betroffene Leute hoffen einfach ganz lang, dass die Notsituation, in der sie drinnen sind, relativ schnell vorbeigeht. Erstens einmal warten sie durchschnittlich schon 3 Monate, bis sie überhaupt gehen und ihre Notsituation deklarieren. Und die Leute wollen in der Regel selbstständig bleiben, eigenständig bleiben und hoffen, dass es schnell vorbeigeht.
Wir haben im Vorfeld Hörerinnen und Hörer gefragt, muss man sich genieren, wenn man Sozialhilfe bezieht. Die Online-Kommentare verfolgt für uns mein Kollege Michael Sali.
Da ist zum Beispiel Noemi Sever aus Bern, die auf unsere Gesellschaft schaut bei dieser Frage, ob man sich genieren muss. Unsere Gesellschaft, die Leistung und Erfolg einen grossen Stellenwert haben, sagt sie. Es sei darum nachvollziehbar, so schreibt sie, dass man sich nicht dafür hat, auf dem Sozialamt anzuklopfen. Man sei schnell abgestempelt. Man sei schwach, erfüllt Erwartungen nicht und das will niemand. Gerade weil es gegen heisse Sozialhilfebezüger seien doch nur zu faul zum Arbeiten.
Wie seht ihr das, was uns daheim zulässt? Muss man sich genieren, wenn man Sozialhilfe bezieht? Ist das der Grund, warum längstens nicht alle, die könnten, gingen? Oder ist es, weil sie es gar nicht nötig hätten? Oder andere Gründe, die jetzt hier angeführt wurden? Das Telefon ist offen bei meinem Kollegen Adrian Köpfer. 0848 440 222 ist das Telefonnummer. 0848 440 222. Was denkt ihr? Ich möchte einen Punkt herausgreifen. von dieser Scham, dass sie stigmatisiert werden, dass man vielleicht mit Fingern auf einem zeigt. Ist das wirklich so? Brigitte Beck, ihr bezieht seit 9 Jahren Sozialhilfe, euer Geschäft hat Konkurs gemacht und nachher, ihr seid selbstständig gewesen, habt nachher Sozialhilfe angefangen beziehen. Ist das wirklich so?
Es ist wirklich so. Also man wird schräg angeschaut von der Gesellschaft. Und wir werden als Randständige bezeichnet und zum Teil auch beschimpft oder von Plätzen weggeschickt, weil man uns dort nicht will sehen.
Also, ihr redet immer in der Mehrzahl. Wer schickt euch denn weg?
Ja, die Gesellschaft um uns herum. Die nicht Sozialempfänger sind, die ein geregeltes Leben haben, die einen Job haben, ein Zuhause, die einfach ein geregeltes Leben haben.
Hättet ihr das Gefühl, ihr habt etwas zum Beispiel nicht können machen, aber so am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, also was jetzt nicht ums Geld wäre gegangen, sondern einfach, weil man euch nicht hätte wollen.
Ja, ich bin mal in einem Turnverein schnuppern und dann hat mit einer Kollegin, die hat mich mitgenommen. Das ist aber schon ein Zeitchen her. Und dann, ein paar Tage später hat sie mir angerufen und hat gesagt, du los, kannst nicht in den Turnverein kommen, sie wollen dich nicht haben, weil du eben vom Sozialamt lebst. Scherz gesehen.
Dann frisst man das halt einfach.
Ja, und nachher hat man sich gar nicht mehr dafür irgendwo anders anzuklopfen und gefragt, weil man das Gefühl hat, ja, dort wird man auch wieder weggeschickt.
Kennt ihr das aus eurer Gemeinde, Jörg Kündig?
Für mich ist das nicht so offensichtlich, dass die Leute wirklich weggeschickt werden. Weil letztendlich ist es ja unser Anspruch und unsere Idee, dass wir die Leute wieder zurückführen auf einen guten Weg. Und wenn solche Sachen passieren, dann wäre das ein falscher Ansatz, ein falscher Weg. Aber die Scham ist natürlich spürbar im persönlichen Gespräch, wenn man muss zugeben, das Geld kommt nicht vom Arbeitgeber, sondern von der Gemeinde. So im persönlichen Gespräch selbstverständlich. Aber dass gegen aussen sichtbar etwas passiert mit diesen Menschen, das kann ich nicht feststellen bei uns.
Wie läuft das bei euch auf der Gemeinde? Wenn sich jemand anmeldet, wie diskret läuft das eigentlich ab?
Da macht man sehr viel, um die Diskretion zu gewährleisten. Weil das ist klar, dass man gegen aussen ja nicht möchte, sichtbar machen, dass jemand von der Gemeinde Geld holt. Und da gibt es unterschiedliche Modelle, wie man das machen kann. Das geht einfach darum, dass man sicher keine Begegnungen stattfinden lässt mit anderen, die Kontakt haben mit der Gemeinde, dass man die separaten Gespräche führen kann, dass man allein ist. Und in einer kleinen Landgemeinde verteilt sich das noch mehr. In grösseren Städten macht man Boxen quasi, Gesprächszimmer, die abgeschlossen sind, wo man nicht sieht, wer drinnen ist, eben um die Privatsphäre und die persönliche Situation zu gewährleisten.
Aber Herr Kündig, da könnte ja jemand auf der Gemeindekanzlei sein und er sagt dann, Mutter, jetzt habe ich gesehen, die Nachbar. Weisst du was, den habe ich heute auf der Gemeinde gesehen. Jetzt ist doch der gekommen, Sozialhilfe Geld beziehen. Läuft es nicht so?
Es ist so, dass man natürlich versucht, das zu verhindern. Man kann nicht alles verhindern, selbstverständlich. Es sind alles nur Menschen, die auch in diesem Umfeld tätig sind. Aber letztendlich ist jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin der Schweigepflicht unterworfen. Und wenn wir innen werden, dass so etwas passiert, dann hat das auch Konsequenzen.
Sie haben jetzt.
Genau.
Die Stigmatisierung, Dorothee Guggisberg, das ist ein bekanntes Thema auf den Sozialämtern oder in der Gesellschaft, wenn ihr mit diesen Leuten redet. Was kann man dort entgegenhalten?
Also es ist sehr bekannt, das wird uns eigentlich all die bei uns anrufen, und sie rufen immer dann an, wenn sie auf dem Sozialdienst nicht mehr weiterkommen. Sie rufen uns sehr häufig an. Das ist eigentlich etwas, was fast alle sagen, dass sie sich stigmatisiert fühlen. Ich glaube, es ist ein häufig auch ein Gefühl, das die Leute selber haben. Die Strukturen, würde ich auch sagen, und die Professionalität, die man antrifft auf den Sozialdiensten, ich glaube, die versuchen eigentlich alles zu machen, für nicht stigmatisierend zu wirken. Aber das, finde ich, das zeigt eben auch gut, dass Sozialhilfe ist nicht nur finanzielle Hilfe und eben Geld holen oder Geld bekommen, sondern es hat eben viel damit zu tun mit dem anderen Gesicht von der Medaille, nämlich das, dass man sich nicht anerkannt fühlt, dass man keine Perspektive hat im Leben, dass man keine Projekte kann verwirklichen kann.
Alex Bauer.
Ja, ich kann Ihnen da sogar ausnahmsweise glaub, sehr zustimmen. Ich glaube das erste Mal, dass es wirklich vor allem von den Betroffenen selber kommt. Und ich glaube auch eben, ich habe schon mal gesagt, dass es auch natürlich ist, dass man eben etwas leisten will. Dass es eigentlich eine natürliche Reaktion ist, dass man auch eine gewisse Scham hat, vom anderen zu leben. Und das ist, ich glaube auch, es ist, wenn es das nicht gäbe, dann hätten wir ein ziemlich grosses Problem.
Also würdet ihr dann sagen, es ist eigentlich gut, dass man sich auch geniert?
Ja, ich finde es bis zu einem gewissen Grad richtig. Und dass man dann auch dazu muss stehen und dazu steht und sagen, hey, ich habe mir schon überlegt, was wäre, wenn mir das könnte passieren? Ich bin in einem Hochrisikoberuf. Ja, es könnte passieren. Dann muss ich dazu sagen, hey, ich habe versagt, es geht nicht mehr. Aber dann, ich glaube, das sind die Unwägbarkeiten vom Leben, aber wo man sollte das auch nicht verdecken und man sollte das nicht tabuisieren. Es ist einfach Realität.
Ich möchte erst SRF1-Hörer begrüßen, den André, André Blauner aus Bern. Guten Abend, Herr Blauner.
Guten Abend.
Wir lassen euch zu.
Hört, es ist absolut keine Schande, wenn man sich da meldet bei der Sozialversicherung. Und vor allem ist es einfach so, dass einfach die älteren Arbeitgeber vorzeitig entlassen werden, aus irgendwelchen Gründen. Und heute gilt einfach doch schon, dass man den Schweizer sollte unterstützen und nicht vorgängig die Flüchtlinge. Und man braucht einfach das Geld.
Herr Blauner, merci vielmals für den Input. Das ist, bleibt doch noch einen Moment dran. Dorothee Guggisberg, das ist wahrscheinlich etwas, was ihr oft hört, lieber die Schweizer unterstützen, die aus dem Arbeitsmarkt rausgejagt werden, als Flüchtlinge.
Also die Existenzsicherung, die ist eigentlich für alle genau gleich zu gewährleisten, unabhängig davon, was jemand für eine Aufenthaltsbewilligung hat. Was der Herr Blauner anspricht, ist aber tatsächlich ein Problem, nämlich, dass sehr viele ältere Leute aus dem Arbeitsprozess rausfallen, keine Stelle mehr finden, vielleicht auch gesundheitliche Probleme haben. Und diese Gruppe bei den Sozialhilfebeziehenden, die ist auch am Wachsen. Hat aber nichts direkt jetzt mit den Flüchtlingen oder mit den vorläufig Aufgenommenen zu tun.
Ja, also überhaupt sind die Ausgaben in der Sozialhilfe am Wachsen. Und zwar hat man ja die Zahlen, wir wollen hier nicht den Zahlensalat machen, aber die bedarfsabhängigen Sozialleistungen, also das sind auch, das ist nicht nur die Sozialhilfe dabei, sondern auch die Ergänzungsleistungen. Und die haben sich innerhalb von 2 Jahren praktisch verdoppelt. Und das zeigt auch, dass man eben, dass wirklich auch die Schamgefühle, die man hat, auch Geld zu holen, die sind gesunken. Und das ist etwas, was ich auch höre, übrigens bei Sozialarbeit.
Also, ist gesunken. André Blauner, seid ihr noch dran?
Ja.
Wir lassen euch zu, ihr wollt noch etwas sagen.
Also, das ist sicher alles in Ordnung. Das Problem ist einfach die ganze Verrechnerei. Ich habe mich da jetzt nicht näher orientiert, wie das genau abläuft. Aber es ist, wie ich so weit gesehen habe, sehr, sehr, sehr kompliziert, dass man überhaupt etwas überkommt.
Also, der Weg ist lang, dass man etwas überkommt. Zuerst Dorothee Guggisberg und nachher der Jörg Kündig. Ist gut.
Ja, ich würde gerne an das anhängen. Eine gewisse Scham ist gut. Wir leben in einem Rechtsstaat und Existenzsicherung ist ein Recht, das jemand hat. Und ich würde sagen, nicht Scham sollte wegleitend sein, sondern vielleicht ein gewisser Respekt. Es ist ganz richtig, dass das öffentliche Gelder sind, Steuergelder sind, die wirtschaftlich eingesetzt werden müssen. Für das sind wir zuständig. Aber es ist grundsätzlich ein Recht, dass in Nothilfe der Staat hilft. Wenn man selber vorher geschaut hat, alles Mögliche getan hat, was ihm in den eigenen Kräften liegt, für sich selber zu helfen.
Gut, ihr nehmt jetzt einen Bezug auf Herrn Bauer, was er gesagt hat. Jetzt muss ich aber gleich, nachher dürft ihr gerade etwas sagen. Der Herr Blauner ist noch dran und sagt, es ist einfach kompliziert, Herr Kündig.
Ja, es ist tatsächlich so, dass man natürlich verschiedene Formalitäten muss erledigen muss. Und das ist auch ein Grund. Also, es ist natürlich schon ein Bloßlegen von den eigenen Mittelmöglichkeiten und da fühlt man sich dann schon ein bisschen Blut vor den Behörden, vor diesen Amtsstellen und das ist auch ein Teil vom Unangenehmen, weil es ist auch immer mit Forderungen verbunden und eben Transparenz ist gewünscht.
Merci vielmals, Herr Blauner, hat dir angerufen. Ich möchte noch eine weitere Hörerin ans Telefon nehmen, das ist Magdalena Strebel aus Bern. Viel Berner hier am Telefon. Guten Abend,
Frau Guten Strebel.
Abend. Wir hören euch zu.
Ich finde jetzt das keine Schande. Und zwar haben wir Arbeitslose, die wirklich keine Stelle mehr finden. Zum Beispiel Ausgesteuerte, die schon 2 Jahre keine Stelle mehr haben. Wir haben solche, die aus der Psychiatrie kommen, die überhaupt keine Chance mehr haben. Wir haben Flüchtlinge. Also, Ich glaube, man muss sich da nicht schämen. Das ist ein gutes Recht. Und der Markt, der ganze Geschäftsmarkt bei uns ist dermassen hart und aggressiv. Das ist sehr schwierig zu bestehen. Da kommen Rechnungen, da kommen, ja. Und ich finde, da muss man, also, das wirklich klar sehen.
Ich danke euch sehr. Merci vielmals für euer Votum, Frau Strebel. Der Alex Bauer hat vorhin gesagt, eine gewisse Scham ist okay, weil schliesslich lebt man von der öffentlichen Hand. Dorothee Guggisberg von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe hat gesagt, eigentlich ist es ja eigentlich ein Recht, dass man nicht arm muss sein. Der Herr Bauer hat etwas auf das sagen.
Ja, Sie sprechen natürlich auf die Bundesverfassung an. Und zwar ist das Recht auf Hilfe in Notlagen ist ganz ein wichtiges Recht bei uns, tief verwurzelt, auch in unserer Kultur. Es ist ganz am Anfang von der Bundesverfassung, Artikel 12. Wer in Not gerät und nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen, hat Anspruch auf Hilfe und Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und jetzt ist aber die Frage, was ist eine Notlage? Also es ist keine Versicherung, wie der Herr Blauner gesagt hat, es ist keine Sozialversicherung, sondern es ist wirklich für eine Notlage, da sind wir uns einig in einer Notlage, da muss geholfen werden. Aber was ist eine Notlage und was ist ein menschenwürdiges Dasein? Und ich glaube, das sind wir bei uns immer zum Teil, in gewissen Fällen, haben wir das zu hoch definiert. Und wir tun zu wenig von den Leuten quasi auch eben Eigeninitiativen verlangen.
Also, dir sagt, Herr Bauer, das ist nicht wirklich eine Notlage, wo viele Leute drin sind, sondern es möchte noch ein bisschen mehr verleiden.
Ja, wir müssen immer den ganz konkreten Fall anschauen. Das ist ganz wichtig, oder? Aber es ist eine individuelle Hilfe, die man nicht einfach so über einen Leisten schlagen kann. Und da muss man immer den ganz individuellen Fall anschauen. Und da gibt es Menschen, die haben jetzt einfach, die können vielleicht selbst verschuldet oder nicht selbst verschuldet, die sind irgendwo, die können nicht für sich selber schauen, die fallen durch alle Netze durch. Für die ist das. Aber es kann nicht sein, dass sich die Zahl von diesen Menschen in den letzten Jahren derart, in den letzten 10, 20 Jahren, derart, also mehr als verdoppelt hat.
Dorothee Guggisberg.
Der Herr Bauer hat recht, es ist eine individuelle Hilfe. Das ist ganz genau so. Man schaut jeden einzelnen Fall ganz genau an. Und darum ist es auch so kompliziert, wie der Herr Blauner vorher gesagt hat, dass man sehr viel Papier mitbringen muss, sehr viele Sachen muss ausweisen muss, damit man ganz genau feststellen kann, ob jemand Anspruch hat. Sozialhilfe bekommt nur, wer auch Anspruch hat. Und das wird ganz genau abgeklärt und kontrolliert.
Der Herr Bauer sagt ja, man überkommt ein bisschen zu viel.
Wir haben in den letzten zwei Jahren, ihr habt das sicher alle mitbekommen, eine hitzige Diskussion über die Höhe der Sozialhilfe. Wir haben die Diskussion ganz breit geführt, mit allen Kantonen, mit allen Gemeinden, die irgendwo möglich waren. Die ist jetzt festgelegt worden. Also ich glaube, ein demokratischeres System, um etwas festzulegen, gibt es fast nicht als Sozialhilfeleistungen. Jetzt muss man sagen, Sozialhilfe ist nicht in Stein gemeißelt. Das muss man politisch aushandeln. Und das ist genau das, was in den letzten Jahren passiert.
Es sind 26 Sozialhilfegesetze in der Schweiz. Rund 2 Milliarden Franken gibt man pro Jahr aus für die Sozialhilfe. Michael Sali, online tut sich offenbar viel.
Ja, es hat sich schon im Vorfeld von dieser Sendung auch genau auf diesen Punkt ein bisschen akzentuiert. Annette Lanser aus Thun, Kanton Bern, schreibt eben gerade zu diesem Thema auch, Sozialhilfe sei ein wichtiger Pfeiler von unserem Sozialstaat, sagt sie. Es sei richtig, dass man die Leistung in Anspruch nimmt, wenn man eben in Not sei, schreibt sie. Und da sagt sie eben, sei es als alleinerziehende Mutter beispielsweise oder als IV-Bezügerin. Viele haben einfach ein schlechtes Gewissen und das dürfen wir nicht haben. Und AHV beziehe ich mich ja schliesslich auch. Das war auch ein Thema, das in diesem Kontext schnell angesprochen wird. Und noch etwas anderes, dass Daniel Nägeli, Ilna und Fredico im Kanton Zürich sagt, man muss sich nicht schämen, zumindest wenn man alles da hat, hier bis zum Thema Not, alles da hat, was man kann, für das man allenfalls nicht in das hineinkommt.
Fragen wir Frau Beck, habt ihr alles da? dass ihr nicht in diese Situation hineinkommt?
Also nachdem dass ich das Geschäft verloren habe, habe ich mich bemüht und gemacht. Ich bin zum ersten Mal aufs RAF und dann haben mir sagen lassen, weg. Sie sind selbstständig, sie haben gar keinen Anspruch auf uns. Also sie müssen das selber schauen. Es gibt keine Arbeitslosen. Und ich war in Thailand dann und dann habe ich wieder einmal temporär probiert. Und das war auch eine ganz schwierige Situation, temporär, oder?
Warum?
Man hat fast keine Chance gehabt, temporär. Weil vom Lohn her, ja, wir können euch den Lohn nicht zahlen, das sind überqualifiziert, oder nein, das ist nicht eures Gebiet. Und habe ich den Boden unter den Füßen verloren dadurch. Es ist mir sehr schlecht gegangen. Ich habe mich hilflos gefühlt. Ich hatte niemanden gehabt, der mich unterstützt hat. Ich bin allein da gestanden mit meinen Kindern.
Sagt mir noch schnell, der Herr Bauer hat gesagt, eigentlich müsse ich auch die Familie, vielleicht könnte ich auch die Familie schauen. Eltern, Tanten, Onkel, der reiche Onkel aus Amerika. Wenn es den gäbe.
Also meine Mutter hat auch immer gearbeitet, aber ihr Lohn war so gering, gewesen, dass das Sozialamt sagen musste, eure Mutter kann ich auch nicht unterstützen. Das liegt gar nicht drin. Das ist alles auch überprüft worden. Ja.
Das ist tatsächlich so. Aber das, was jetzt Frau Beck schildert, ist eine häufige Ursache für dann eine Armutssituation, wie wir es gehört haben, Selbstständigkeit ohne nötige Versicherungen. Ich möchte noch trennen zwischen den älteren Menschen und denen, die grundsätzlich noch im Arbeitsprozess sein könnten. Und es ist tatsächlich so, dass das dann kein Zuckerschlecken ist, wenn man dann bei der Sozialhilfe etwas überkommt, sondern es muss auch sein, dass man da eine gewisse Eigenverantwortung fordert, dass man auch fordert, sich wieder zu integrieren, dass man auch Bemühungen abruft und so weiter. Das ist, glaube ich, schon die Idee, weil es muss ja eine momentane Hilfe sein und nicht eine permanente. Und da haben wir manchmal schon ein bisschen den Eindruck, dass man eben dann zu lange verweilt in dieser Sozialhilfe.
Und wer, an wem liegt es? Also zu wenig Engagement von Leuten, die Geld beziehen oder von den Sozialarbeitern, die zu wenig Schub geben?
Das ist noch relativ schwierig, weil man hat immer wieder juristische Auseinandersetzungen im Thema. Was darf man fordern? Beispielsweise durch Reduktion von Beiträgen, also dass man sanktioniert, wenn jemand nicht mitwirkt und so weiter. Also man versucht von Seiten der Gemeinde natürlich da einen gewissen Druck zu entwickeln, selbstverständlich. Und ist nicht immer erfolgreich. Manchmal findet auch keine Kooperation statt, nicht wie bei Ihnen, Frau Beck. Und dann muss man das können sanktionieren und da konsequent sein, in einer Gemeinde, in einem Gemeinwesen. Das ist auch ziemlich unangenehm für die, die das durchziehen müssen. Und das ist schon eigentlich das Ziel, dass man diese leicht unangenehme Art und Weise eben schon entwickelt im Umgang mit diesen Leuten, um eben da auch einen Schub zu geben, dass die Leute wieder motiviert sind, um in den Arbeitsmarkt zurückzugehen.
Frau Beck, ist eines nicht kooperativ gewesen?
Jawohl, ich bin hier in einem Tief hineingegangen und habe einen Termin beim Sozialamt verpasst. Ja, dann hat man mich gerade aus dem System rausgehauen.
Was hat das zur Folge gehabt?
Zur Folge hat mich wieder anmelden und dann ist mein Stolz wieder vorgekommen und habe gedacht, oh nein, nicht mit mir, jetzt habe ich die Schnauze voll, nicht noch einmal von vorne. Und dann habe ich alles schlittern lassen, ein halbes Jahr lang, habe die Wohnung verloren, ich war anderthalb Jahre obdachlos, ich habe einfach auch keine Wohnung mehr gefunden. Und nach einem halben Jahr habe ich mit der Sozialarbeiterin geredet und hat gesagt, Frau Beck, kommen Sie wieder zu uns, Sie brauchen uns. Das geht nicht, Sie haben Kinder, das geht nicht. Und dann haben wir einen Ruck gegeben. Dann haben wir einen Ruck gegeben und bin wieder gegangen. Und
also wenn man nicht kooperiert, dann kann es einfach das Loch
abgehen. Kann sein, dass sie sagen, so, wir haben genug von.
Herr Könntig.
Also ich würde das nicht so formulieren, wie Sie das formuliert, Frau Hubacher, dass das Loch da abgeht, sondern es geht einfach darum, dass man muss sagen, hey, es ist ein Miteinander in diesem Prozess. Wir wollen euch helfen, aber es braucht beide Seiten. Es ist nicht eine Einweggeschichte und das ist das, was zentral ist. Und da braucht es wirklich beide Seiten, um einen Erfolg zu erzielen.
Ich habe einen SRF-Hörer am Telefon, der Herr Hugendobler. Guten Abend, Herr Hugendobler.
Guten Abend.
Wir lassen euch zu.
Also ich habe zwei Beispiele, die ich selber mitbetreut habe. Das eine Beispiel ist, eine Frau, um die 40 herum, hat den Job verloren, aus gesundheitlichen Gründen. Sie war ausgesteuert, musste aufs Sozialamt und hat bereits einen Arbeitsvertrag gehabt wo aber erst in 3 Monaten angefangen hat zu laufen. Es war dann so gewesen, dass die Gemeinde dieser Frau gesagt hat, sie müsse als erstes ihr Haus verkaufen, da sie ja Eigentümerin von einem Haus hat sie im Hintergrund Geld. Also müsse sie nicht vom Sozialamt abhängig werden. Das finde ich ist lachhaft, wenn die Person bereits einen Arbeitsvertrag hat, wo einfach jetzt eine Überbrückung braucht vom Sozialamt für 3 Monate.
Und sag noch ein Beispiel.
Und das Gleiche ist passiert bei einer anderen Dame, die hat auch die hat den Job verloren, weil die Firma sich aufgelöst hat. Die hat einen Arbeitsvertrag gehabt für also in einem Monat, nachdem dass sie ausgesteuert war. Und die hätte müssen das Auto verkaufen und hätte müssen die Wohnung künden und eine günstigere Wohnung mieten, obwohl ihre Wohnung nur eine 3-Zimmer-Wohnung war und das Auto in der Grössenordnung von einem Fiat Panda.
Also, Herr Hoggetobler, wenn ich euch zuhöre, dann sagt ihr, das Sozialamt fordert manchmal auch wahnsinnig Fruchtzeuge. Noch wenn man einen Arbeitsvertrag in der Tasche hat und vielleicht Sozialhilfe bräuchte für 3 Monate, muss man eigentlich ganz fruchtige Handstände machen.
Das ist korrekt, ja. Das habe ich also selber erlebt bei diesen 2 Damen.
Herr Hoggetobler, ich gebe das schnell in die Runde. Wer will etwas dazu sagen? Der Alex Bauer, Redakteur bei der Weltwoche.
Ja, also zuerst, ist natürlich schwierig, so einen Fall zu beurteilen, wenn man nicht alle Details kennt. Aber wenn es ja nur um eine Überbrückung geht, könnte man ja auch niemand anders versuchen, einen Kredit überzukommen. Aber Sie sprechen natürlich ein Grundsatzproblem an. Und das ist, dass die Sozialhilfe ja eigentlich sollte unbürokratisch und schnell und individuell handeln. Aber wir haben natürlich auch gewisse Regeln. Und das ist bei einer staatlichen Institution halt immer so. Sonst hat man die Willkür, sonst hat man vielleicht zu viel Macht bei dem Sozialarbeiter, der dann quasi Daumen nur und Daumen ab. Also man muss die Regeln haben. Und das Problem, das haben sie immer, wenn sie so eine staatliche Institution haben. Das liegt natürlich
auch in der Sache. Also ihr würdet sagen, lieber privat überbrücken, statt in etwas hineinschlittern. Ja. Jörg Kündig.
Ja, es ist so, dass natürlich die Vermögenssituation ist Teil von der Überprüfung von diesen Menschen. Und da gibt es klare Richtlinien. Ich meine, es kann nicht sein, dass jemand ein staatliches Vermögen hat, wie es jetzt offensichtlich mit einem Haus da ist und gleichzeitig am Sozialamt das Gesuch stellt, um unterstützt zu werden. Das ist eine grosse Diskussion. Das haben wir auch bei der Ergänzungsleistung. Und unser System ist so, dass man zuerst das Vermögen konsumieren muss, bis eine bestimmte Schwelle unterschreitet. Und dann ist man wirklich in dieser Situation, dass man berechtigt ist, zu beziehen.
Wenn man das so hört, aber für 3 Monate braucht man so eine Überbrückungshilfe, dann sollte man anfangen, das Haus verkaufen und das Auto verschachern. Wie kommt das? Also, finde ich jetzt ein bisschen als Laie wirklich streng.
Ja, ich glaube, eben, individuell ist es schwierig, jetzt auf diesen Fall einzugehen. Tatsächlich ist es so, wie der Herr Kündig sagt, wir haben sogenannte Subsidiarität. Das heisst, man muss alles, man bekommt erst Geld von der Sozialhilfe, wenn man wirklich alles andere ausgeschöpft hat, die eigenen Mittel, das eigene Vermögen muss bei einer Einzelperson auf 4'000 Franken aber sein. Das ist wahnsinnig hart für die Leute, die vielleicht ja über Jahre auch etwas angespart haben. Aber da komme ich auf das zurück, was wir vorher darüber geredet haben. Dadurch, dass eben Sozialhilfe auch eine individuelle Hilfe ist, kann man die Situation auch wieder individuell anschauen. Und es gibt ein gewisses Ermessen, wo man sicher würde sagen, aus Vernunft heraus sagt man, ja, also die Person hat vielleicht noch Kinder und es ist nicht sinnvoll, dass sie jetzt das Haus verkauft oder wenn es wirklich eine Notsituation ist. Aber es kommt sehr auf den individuellen Fall drauf an.
Wenn ihr jetzt das sagen mit dem individuell, ist das eigentlich auch von Kanton zu Kanton verschieden. Hättet ihr jetzt zum Beispiel das Gefühl, Herr Hoggetobler, ich sehe nicht, wo ihr wohnt, ihr lebt in einem strengen Kanton?
Ja, das ist absolut möglich.
Okay, merci vielmals, Herr Kündig.
Ja, es ist natürlich so, dass die zuständigen Personen, die da die Prüfung machen, klar gibt es Schwellenwert, die zu berücksichtigen sind, aber es gibt auch einen gewissen Handlungsspielraum, wo man auch kann wirklich dann Situationen entweder verschärfen oder weniger scharf machen. Und so muss es auch sein. Und der Spielraum sollte im Sinn vom Ganzen genützt werden. Auf der einen Seite zum Ziel erreichen, das man miteinander abmacht. Und auf der anderen Seite eben auch in mutigen Entscheid mündet, wo man mal sagt, Jetzt gibt es weniger.
Herr Kündig, wie viel Macht hat man eigentlich dort bei der, beim Sozialamt, also von Gemeinde zu Gemeinde? Das ist eine Gemeindesgeschichte. Sagen Sie, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht müsst ihr mir das sagen, Frau Beck, wenn ihr mit anderen Sozialhilfebezügern redet, ich weiß nicht, wie viel Kontakt ihr habt, dass ihr sagt, Langenthal ist super, aber wehe, mir geht über ein Jahr gehen.
Ja, nein, sie drücken zwischendrin schon auch mal ein Auge zu, oder, und schauen die Situation an, wo man gerade drinnen ist. Oder. Man sollte einfach das Telefon geben und mit ihnen reden und dann funktioniert das.
Ich spreche die regionalen Unterschiede an. Gibt es die? Herr
ja.
Bündig? Die gibt es.
Ja,
sagen, es
von gibt's. Kanton zu Kanton.
Von Gemeinde zu Gemeinde?
Zu Gemeinde.
Alex Bauer.
Ja, und ich finde es auch gut, dass es die Unterschiede gibt, weil wir können nicht gleichzeitig sagen, wir dürfen das an Gemeinden delegieren und dann dürfen Gemeinden, müssen dann aber gleich irgendwie einfach nur stur irgendwie welche Regeln erfüllen. Also wenn man den Gemeinden auch eine gewisse Verantwortung gibt, dann muss man auch denen die Möglichkeiten lassen, dass sie das unterschiedlich handhaben. Und es gibt auch regionale Unterschiede. Es gibt Gemeinden, die sind einfach anders. Jede Gemeinde hat dann eigentlich wie ein Seel, oder? Und dann gibt es dort die Gemeinden, ja, und die sind vielleicht, die einen sind strenger, die anderen sind grosszügiger. Und diese Möglichkeit muss es geben. Ich finde das richtig, dass eben nicht alles über die gleiche Leiste geschlagen wird.
Da sprechen wir natürlich das Herzthema an von der SKOS und der Richtlinien, weil wir gerade das Gegenteil versuchen zu machen. Wir machen Richtlinien, die eine nationale Gesetzgebung ersetzen, weil die gibt es nämlich nicht. Es gibt eben 26 verschiedene Sozialhilfegesetze und einzelne Kantone haben das noch, wie wir vorher geredet haben, an die Gemeinden delegiert. Das heisst, wir haben ganz viele verschiedene Ausformungen, was die Sozialhilfe wirklich ist. Darum gibt es unsere Richtlinien, wo wir eben mit den Kantonen und den Gemeinden zusammen ausschaffen, um zu sagen, es gibt wenigstens einen roten Faden, es gibt ungefähr für alle gleich viel und ungefähr ist es überall gleich. Es ist jetzt im Gegensatz zu dem, was ihr gesagt habt, Herr Bauer. Es ist eben nicht, soll eben nicht so sein, dass die Leute an unterschiedlichen Orten unterschiedlich hohe Leistungen bekommen, sondern alle sollten ungefähr gleich viel bekommen.
Aber warum nicht?
Weil der Bedarf sich gar nicht so stark unterscheidet in Bezug auf den Grundbedarf. Ein Brot kostet ungefähr überall in der Schweiz gleich viel. Was sich aber unterscheidet, und dort reden wir natürlich über etwas anderes, das sind die Mietzinsen, die sind regional sehr unterschiedlich. Und Gesundheitskosten, Krankenkassenprämien, die sind auch sehr unterschiedlich. Und die werden auch unterschiedlich ausgerichtet. Herr Kündig.
Es ist schon so, dass der rechnete Grundbedarf als roter Faden, wie Sie das sagen, dienlich ist, sehr dienlich, aber es muss einen gewissen Spielraum geben, um eben regionale Unterschiede und auch eben gewisse Sanktionen können zu ergreifen. Das gehört dazu. Wir haben lange den Eindruck gehabt, wir meine ich jetzt Gemeinden, es gibt ja viele Sozialversicherungsgefäße, wo wir einfach nur Zahler sind und wir sind froh, wenn wir einen gewissen Spielraum haben, auch da, aber wir haben den Eindruck gehabt, dass vor allem die Gerichte selten diese Sanktionen der Gemeindeverantwortlichen mitgetragen haben. Es hat jetzt in der jüngsten Vergangenheit einmal Gerichtsfälle gegeben, wo wir gesagt haben, jawohl, das Gericht tut die Härtelinie von einer Gemeinde bestätigen.
Machen das Beispiel, das sind wir genau
ein Beispiel. Sagen wir ein Beispiel, ohne jetzt da einen absoluten Betrag zu haben, aber es kommt ein Klient, kommt 2500 Franken über, rechnet aufgrund von diesen Richtlinien. Und man hat das Gefühl, beim Arbeitssuchen und so weiter, beim Wiederintegrieren in die Gesellschaft, wo wir wünschen und wo ja auch das Ziel ist, ist die Person nicht kooperativ, geht sich nicht bewerben, macht nichts. Und dann sagen wir kürzen, anstatt 2500 Franken kommt dann noch 2200 Franken über, um eine Zahl zu sagen. Und wenn natürlich das Gericht am Schluss sagt, nein, das dürfen wir nicht, dann wird natürlich die individuelle Beurteilung der Fälle und auch eine gewisse Härte in der Linie wird natürlich dann quasi zur Makulatur. Das ist eine Sorge, die wir hatten. Jetzt ist es nicht mehr so.
Also quasi Gericht untergraben die Autorität der Gemeinde, Dorothee Guggisberg von der KOS, Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe.
Ja, es gibt natürlich noch einen anderen Aspekt. Es ist der von der sogenannten Rechtssicherheit. Das heisst, die Leute sollen überall das Gleiche überhaupt und sollen überall das Gleiche Recht haben. Nachher gibt es natürlich gewisse individuelle Ausformungen. Das ist korrekt. Es ist auch im Interesse der Gemeinden, dass ungefähr alle gleich viel zahlen, damit es eben nicht Ungleichgewicht gibt, dass einzelne Gemeinden viel mehr Lasten tragen müssen als andere Gemeinden.
Gut, jetzt muss ich schnell mal wieder vorstellen, wer hier eigentlich in der Runde sitzt, wo wir das so engagiert diskutieren. Es ist das der Jörg Kündig, Gemeindepräsident von Gossau, Gossau, Kanton Zürich. Der Alex Bauer ist da, Redakteur von der Weltwoche. Brigitte Beck ist in der Runde, sie ist Schreinerin, sie bezieht Sozialhilfe, lebt im Raum Langenthal. Und Dorothee Guggisberg ist Geschäftsführerin von SKOS, das ist die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe. Ihr seid mitten im Forum, wir reden über die Sozialhilfe. Ich möchte einen weiteren Punkt ansprechen. Oh, jetzt macht mir der Adrian Köpfer gerade das Zeichen. Es hat einen jungen Familienvater am Telefon, den ich einfach unbedingt einschalten soll. Das mache ich sehr gerne. Guten Abend, Herr Kleibach.
Guten Abend.
Ihr kommt aus dem Kanton Thurgau.
Genau.
Was ist euch widerfahren?
Ich bin seit 2012 alleinerziehend mit zwei Töchtern. Ich war dann zwei Jahre lang krank, bis die Taggelder ausgeschöpft waren. Und dann ist der Tag X gekommen, wo ich noch das Sozialamt kam. Und dort haben sie mir ganz klar gesagt, ich muss zuerst das Vermögen von meinen Kindern aufbrauchen, bis auf den letzten Franken. Und da reden wir von einem Betrag von gemeinsam 600 Schweizer Franken. Und was ich dann im Endeffekt bekommen habe, ist 1506 Franken für den Monat zum Leben. Plus hat der Vermieter müssen auf die Miete verzichten, in der Zeit, in der ich Sozialhilfe bezogen habe. Also da komme ich einen roten Kopf über.
Also dass man zuerst quasi das Kindervermögen muss runterfahren, bevor ihr Sozialhilfe bekommt.
Genau, und zwar auf null.
Auf null runterfahren. Ich gebe das nochmal ganz schnell in die Runde. Das Kindervermögen, was sagt ihr dazu? Wer kann etwas dazu sagen?
Frau Beck? Also ich habe ein Sparkonto für meinen Sohn. Das darf ich behalten, das gehört meinem Sohn, aber ich muss an den Steuern angeben. Aber es gehört meinem Sohn, das nimmt mir unser Sozialamt nicht weg. Aber ich muss es versteuern jedes Jahr, was auf dem Konto ist. Aber wegnehmen.
Das hat der Sohn nicht erlebt. Wer kann etwas dazu sagen?
Ja, es gibt natürlich die Freigrenze, die Vermögensfreigrenze, die ist sehr unterschiedlich und die ist klar, für eine Einzelperson ist es 4'000 Franken, pro Kind ist es 2'000 Franken und maximal pro Familie sind das 10'000 Franken. Und da hat man gesagt, wenn man noch die Mittel hat, die darüber ausgehen, also 10'000 persönliches Vermögen und so weiter, dann sollte man im Sinne der Eigenverantwortung zuerst von dem zehren. Jetzt, dass man die Kindervermögen von je 600 Franken sollte auflösen, das dünkt mir auch ein bisschen übers Ziel rausgeschossen. Aber grundsätzlich, auch da muss man den individuellen Fall beurteilen und da will ich mich nicht in die Entscheidung einmischen.
Herr Kleibach, merci vielmals, habt ihr angerufen. Merci vielmals für das Beispiel und eure Offenheit. Danke.
Danke.
Der Michael Sali online.
Ja, wie viele Franken und Rappen man im Portemonnaie hat, das beschäftigt auch unsere Hörerinnen und Hörer. Katrin Schürch aus Bern schreibt nämlich in einem Kommentar auf unserer Forumsseite, dass sich Gedanken machen wegen Geld, das sei ein grosses Problem. Wer kein Geld hat, ganz grundsätzlich, könnte schnell Kontrolle verlieren über sein Leben. Und wer die Kontrolle verliere, dann verliere ich die Hoffnung. Und dann, wenn man ging an diesem Geld studiert, dann sei einfach das sehr, wie der Hörer vorher gesagt hat, zermürbend und beschämend. Und Sozialhilfe sind eben die Hilfe, das Nötigste, für dass man nicht ins Bodenlose fällt.
Nicht ins Bodenlose fallen. Das ist eine Seite, die wir jetzt auf verschiedene Arten beleuchtet haben, auch mit Beispiel von der Frau Beck oder dem alleinerziehenden Vater, der vorhin angerufen hat. Ich möchte zum nächsten Teil gehen. Gibt es da auch Leute, oder es gibt Leute, ich muss es so sagen, die Sozialhilfe erschleichen. Wir haben von 3-5-7%. Wie ist man denn sicher bei euch auf der Gemeinde, Herr Kündig, dass jetzt die Leute, die kommen, das Geld nicht zu gut haben? Oder das Geld zu gut haben?
Das ist selbstverständlich ein grosses Thema und eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, wie bei vielen Sachen, wo man aktiv versucht, einen Weg sich zu bahnen oder zu schleichen, dann ist es noch ganz schwierig, das zu sehen. Aber unser Interesse und unsere Aufgabe ist so, dass man ganz eng an diesen Leuten ist. Das heisst, man tut die wirklich sauber, auch bitten, ihre Daten offenzulegen und man macht auch gewisse Kontrollen. Wir haben ja die Situation, dass gerade in grösseren Agglomerationen das Thema Sozialdetektiv auf dem Tisch ist, wo eben die Kontrollen stattfinden sollten. In kleineren Gemeinden fehlen vielfach die Ressourcen, aber die Idee ist schon, dass man herausfindet, wo das eben solche Missbrüche von dem eigentlich guten Sozialsystem stattfinden.
Hättet ihr das Gefühl, Frau Beck, bei euch sei auch schon mal ein Sozialdetektiv vorbeikommen?
Nein.
Gut, der Detektiv aber versteckt sich noch.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nein, bei mir nicht. Aber ich kenne eine Gemeinde im Kanton Aargau. Wenn man dort aufs Sozialamt geht, also dort unterschreibt man auch und steht auch drin, dass man von einem Detektiv überwacht kann werden. Das gibt es, ja. Aber bei mir nicht.
Das Thema Missbrauch, Alex Bauer. Habt ihr das Gefühl, jetzt, es hat einen riesen Rebell gegeben, auch ausgelöst unter anderem unter einer Geschichte, die ihr gebracht habt in eurer Weltwoche, wo man gesagt hat, es wird viel zu wenig kontrolliert. Durch das ist ein Aufschrei durch das ganze Land gegangen. Man hat gesagt, die Sozialhilfebezüger, die beziehen wahrscheinlich zu Unrecht Sozialhilfe beziehen. Ein ganzer Tross, habe ich das Gefühl gehabt, von Sozialdetektiven hat man losgeschickt. Hat das Gefühl, jetzt wird besser kontrolliert?
Ja, es ist ein sehr schwieriges Thema. Es war nicht ein Fall, sondern es waren Dutzende von Fällen damals mit den Zopfi, Margit Zopfi und Esther Weiler, die diese Dokumente aus dem Zürcher Sozialamt gebracht haben. Was man dort kann sagen, es gibt die einzelnen Fälle, die so spektakulär sind, die irgendwie mit dem Ferrari rumfahren und so, das gibt's alles. Aber das sind ja wahrscheinlich, das sind Extremfälle, das sind Einzelfälle. Ich glaube aber, dort, wo ein riesen Problem ist, das sind so die Fälle im Graubereich. In einem Graubereich, wo jemand, dort ist halt schon so viel so, dass es viele Ausländer gibt, die zwar Vermögen haben, aber nicht in der Schweiz, also wo vielleicht, und das können sie nicht nachweisen. Wo man da auch nicht kann. Für einen Schweizer ist dann immer noch, der hat vielleicht noch einen Verwandten oder irgendeines Erbe, das man macht, oder? Wo man dann kann zurückgreifen darauf. Das hat der Ausländer vielleicht auch, aber den kannst du nicht darauf zurückgreifen. Das ist sicher ein Bereich. Und dann ist einfach dort noch ein Problem, dass mit einer Familie, mit einer fünfköpfigen Familie, wenn sie alles dazu rechnen, das sind dann nicht nur die irgendwie 2500 Franken für einen 5-Personen-Haushalt, sondern da kommen dann noch, wenn sie Krankenkassen und alles dazu rechnen, sind die Leute, haben die zum Teil Bezüge vom Sozialamt, wo sie mit Arbeit schlechter Dings nicht können verdienen. Gut, also da sind sie schnell bei einem Budget von 6'000 Franken steuerfrei im Monat. Und das sind Leute, die gehen nicht mehr arbeiten, weil sie einfach weniger Geld hätten, wenn sie arbeiten würden.
Dir greift jetzt zwei Themen auf. Ich tue es ein bisschen auseinanderhützeln. Eins ist, Ausländer, die vielleicht im Ausland ein Haus haben oder irgendwie noch Vermögen haben. Und das merkt man hier oder kann es gar nicht kontrollieren. Dorothe Guggisberg, ich denke, ihr seid sehr vertraut mit dieser Thematik.
Sehr vertraut, ja. Ich möchte aber noch schnell etwas zum Vorderen sagen, bevor wir auf die Liegenschaft im Ausland gehen. Das Problem ist ja, dass der Begriff vom Missbrauch gar nicht richtig definiert ist. Es gibt keinen Straftatbestand, der sagt, was genau Missbrauch ist. Also müssen wir zuerst noch sagen, über was reden wir. Reden wir über Betrug? Oder reden wir darum, dass jemand vielleicht etwas verschwiegen hat, 100 Franken in den Tag gegeben, die sie vielleicht eben von der Mutter hat bekommen? Also da gibt es eine ganze Bandbreite, gut, die in dieser Diskussion ist aufgekommen.
Reden wir vom Beispiel, jemand lebt hier, aber hat noch ein Haus irgendwo in seinem Heimatland oder Herkunftsland.
Genau, und das geht nicht, weil wir, wie wir vorher gesagt haben, das ist ein Vermögenswert und den muss man angeben und wenn man das verschwiegt, dann macht man sich strafbar. Jetzt ist es aber natürlich, gerade bei Liegenschaften im Ausland, ziemlich kompliziert oder kann kompliziert sein, die wirklich ausfindig zu machen, aber die Person, die das verschwiegt, muss wissen, dass sie sich strafbar macht.
Kann man den nicht schauen?
Ja, wenn wir jemanden haben, der das zahlt, dann könnte man das vielleicht schauen. Wir arbeiten, die Sozialdienste arbeiten mit dem Botschaftspersonal zusammen in diesen Ländern. Aber auch die haben natürlich beschränkte Ressourcen. Und es ist zum Teil relativ komplex. Oder? Ihr müsst arbeiten mit Übersetzen, Dokumente, versteht ihr ja unter Umständen nicht. Weil das vielleicht irgendwie auf Serbisch oder auf Bulgarisch oder was auch immer ist.
Erkündigung.
Es ist tatsächlich so, dass das eine Frage von Ressourcen ist. Auf der einen Seite kann man wirklich sagen, ich komme aus einer Landgemeinde, kann man sagen, wo man eben noch einen näheren Zugang hat zu den Leuten und eher weiss, was wo um den Weg ist und dann auch die entsprechenden Fragen kann stellen. Aber sonst ist es wirklich eine Frage von Ressourcen. Und wir haben ja festgestellt, das hat die Statistik gezeigt, dass in den grossen Städten ja eigentlich jetzt eine gewisse Stabilisierung da ist und Aus meiner Ansicht hat das damit zu tun, dass dort Ressourcen vorhanden sind, um eben da die Situationen genauer anzuschauen, einfach einen verbesserten Service zu bieten für die Leute, die da in dieser Sozialhilfe sind und sie näher zu begleiten. Und das hat natürlich schon einen Effekt. Und ich glaube, das ist dort sichtbar.
Hättet ihr das Gefühl, Alex Bauer, der hat viel in dem geschrieben, auch viel recherchiert. Wir nehmen es noch Wunder, wenn ihr gehört, ein Sozialhilfebezüger. Was ist euer Bild? Denkt ihr, der hat wahrscheinlich beschissen?
Also ich habe sehr viel mit solchen Leuten zu tun, weil ich auch viel mit denen geredet habe. Ich habe meine Familie, zu einem grossen Teil Südamerikaner. Ich kenne die Migrantenszene sehr gut. Das ist ein sehr Thema bei den unteren Lohnklassen. Und ich glaube nicht, oder es ist wirklich es gibt nicht mehr und nicht weniger Betrüger. Also der kriminelle Faktor, das ist, im grossen kriminellen Bereich. Aber es ist genau das, wie viele tun, auch irgendwo halt bei den Steuern nicht alles deklarieren. Und genau gleich ist auch bei der Sozialhilfe. Nur ist es dort einfach dann auch etwas anderes. Es gibt eben einen Unterschied zwischen Geben und Nehmen. Oder? Und ich finde es vor allem eine Zumutung für die Leute von auch viele Migranten, die wenig verdienen und mit dem ihre Familie durchbringen. Und die sehen den Nachbarn, der liegt auf der faulen Haut und hat von der Sozialhilfe am Schluss mehr Geld, als ich mit arbeiten. Und so ist es. Da können Sie Frau Guggisberg noch lange den Kopf schütteln. Aber das habe ich gesehen, x sättige Fälle. Und ich finde das absolut stossend. Genau auch gegenüber den Leuten, die vielleicht sogar noch anrechnen. Die könnten sogar noch Sozialhilfe holen.
Ihr wollt das zweite Thema ansprechen, Alex Bauer, was ihr im ersten Votum schon gesagt habt. Also, dass man quasi mit der Sozialhilfe besser lebt, als wenn man geht arbeiten. Da hat der Guggisberg vorhin den Kopf geschüttelt.
Ich schüttle den Kopf über Bilder, die hier zementiert werden. Die oder der liegt auf der faulen Haut. Ich glaube, da könnte man auch wieder den Bogen spannen, den wir ganz am Anfang gesagt haben. Das sind genau die Bilder, wo sich die Leute nicht stigmatisiert vorkommen. Wir haben jetzt gehört, viele Hörerinnen und Hörer sagen, es ist gar keine Schande. Aber es sind genau so Bilder, oder? Die liegen auf der faulen Haut. Und wir haben gehört, die Leute arbeiten. Man muss immerhin sagen, ein Drittel von allen Sozialhilfebeziehenden arbeiten. Das ist erwerbstätig, aber es reicht nicht. Also, die Leute liegen in der Regel nicht auf der faulen Haut. Abgesehen davon, dass immer ein Anspruch da sein muss, dass sie überhaupt Sozialhilfe bekommen. Ich glaube, im Missbrauchsbereich ist wirklich viel gemacht worden in den letzten Jahren. Da kann ich auch sagen, die Sozialhilfe hat auch dazugelernt. Ich glaube, man macht heute viel Kontrollen. Auch dort, das ist das andere Bild von dem, was vorher ein Hörer hat gesagt, es ist alles so kompliziert, ich muss so viel Papier mitgeben. Ja, genau, es wird kontrolliert. Aber man muss auch die Grössenordnung sehen. Oder wir reden von einer Quote, wo wir nicht genau sagen wie viel, aber sagen wir mal so vielleicht 2-4%, je nachdem, was wir eben als Missbrauch definieren. Und da muss man auch die Grössenordnung sehen von dieser Diskussion, die das hat uns ausgelöst.
Ja, also die 3-4%, da gibt es auch andere Zahlen. Wir wissen es schlicht und weg nicht. Also in der Stadt Bern hat es ja damals eine grosse Untersuchung gegeben und da hat man gesehen, dass man über 20% Hinweise darauf hat, dass etwas nicht sauber läuft. Und Dunkelziffern, wir kennen sie schlicht und einfach nicht.
Frau Guggisberg, wollt ihr noch etwas auf das sagen?
Ich glaube es nicht. Ich glaube, in den letzten 10 Jahren, nämlich seit die ganze Diskussion politisch und öffentlich ist gelaufen, ist sehr viel passiert. Wir haben von Sozialdetektiven geredet, was auch immer der genaue Nutzen ist davon. Aber ich denke, das Regime ist strenger geworden. Das wissen alle Leute, sowohl die Behörden wissen das, als auch die Sozialhilfebeziehenden. Ich glaube, das hat zu einer gewissen Beruhigung auch in diesem Bereich geführt.
Ist das so, Herr Kündig?
Ich glaube schon, dass das Regime sich verändert hat. Die öffentliche Diskussion, auch die Knappheit der finanziellen Mittel sorgt dafür. Die öffentliche Diskussion selbstverständlich spielt da eine grosse Rolle und man ist sich bewusst, um was das da geht. Also ich glaube schon, man ist da strenger geworden im Umgang mit diesen Menschen, schaut genauer an. Das ist auch zu Recht, meinte ich, sondern man kann von denen auch fordern, dass sie mitmachen beim Suchen von Lösungen und da sind wir, glaube ich, nicht so schlecht unterwegs.
Da möchte ich einfach auch noch gerne etwas dazu sagen. Oder wir reden immer Ich bin absolut mit euch einverstanden, Herr Kündig. Man darf etwas fordern. Die Sozialhilfe ist nicht eine Einwegleistung, sondern es ist eine Gegenleistung gefordert damit. Das ist korrekt. Aber es gibt einfach auch noch strukturelle Gründe. Das heisst, es gibt auch Gründe, für Sozialhilfe zu beziehen, die die Leute allein gar nicht beeinflussen können. Arbeitslosigkeit. Ihr wisst alle von den Leuten, die sich auf 100 und 300 Stellen bewerben und keinen Job bekommen. Die Leute, die schlecht gebildet sind, für das überhaupt wieder in den Arbeitsmarkt zurück. Man hat in der Sozialhilfe viele Leute, die psychisch krank sind, aber zu wenig, für das sie eine IV-Rente bekommen. Also wir haben auch Gründe, die man individuell nicht ganz so einfach beeinflussen kann.
Also es gibt auch strukturelle Geschichten. Alex Bauer.
Also aber dort, oder das in der Notsituation, noch einmal, wir haben es in der Verfassung, dass die Sozialhilfe soll greifen soll. Und Sie haben es gerade gesagt, vom Ausgesteuerten, der ein gewisses Alter hat. Oder Leute, die auch sonst Probleme haben. Da meine Kritik ist die, dass im Prinzip die Sozialhilfe ist, je länger, je mehr zu einem bedingungslosen Grundeinkommen geworden. Und dort sind für mich einfach erstens die Ansätze zu gross und das bedingungslose Grundeinkommen, das ist mit 77% Nein-Stimmen abgelehnt worden. Das sollte man einfach einmal zur Kenntnis nehmen. Auch das hat ich meine, dort muss man auch gewissen Respekt vor der Verfassung gut haben.
Dort tun wir aber ganz gegen Schluss noch schnell von den Zahlen reden. Wenn ich sage, einmal Sozialhilfe, immer Sozialhilfe, das wäre ein bisschen das, was ihr würdet sagen, Herr Bauer, es ist wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, zahlen, der Rodrigo Gisberg.
Im ersten Jahr des Sozialhilfebezugs haben die Leute am meisten Chancen, sich abzulösen. 50% der Leute, die kommen, also die Hälfte der Leute, die auf die Sozialhilfe kommen, lösen sich im ersten Jahr wieder ab. Das zeigt eben gerade, es ist immer noch ein Teil davon, ist Überbrückungshilfe. Wir haben aber ein Problem, das ist nämlich der Langzeitbezug. Die Leute bleiben in der Tendenz immer länger in der Sozialhilfe. Der Herr Bauer sagt, es ist aufgrund von individuellen Gründen. Ich würde sagen, es ist eben, weil die Leute keine Arbeit finden, weil die Leute vielleicht zu krank sind und so weiter. Und dort, je länger die Leute in der Sozialhilfe sind, ist es tatsächlich so, es ist immer schwieriger, zum rauszukommen. Jetzt müssen wir aber vielleicht doch noch einmal schauen, wer ist überhaupt in der Sozialhilfe.
Ganz kurz.
Mhm. Ein Drittel von allen Sozialhilfebeziehenden sind Kinder und Jugendliche. Das ist mal das Zehnte. 30% von allen Sozialhilfebeziehenden sind alleinerziehende Eltern bzw. Familien mit Kindern. Das ist zum Teil gar nicht, weil die spezielle weitere Probleme haben, sondern vielleicht wirklich in dieser Phase reicht es nicht, den Haushalt, die Lebenskosten zu decken. Wir haben Haufen Leute, die arbeiten, aber die nicht genug verdienen, für das sie das Leben decken können.
Fragen wir Frau Beck, könntet ihr wieder als Schreinerin arbeiten?
Nein.
Sie sind lange jetzt immer arbeiten, seit drei Jahren arbeiten Sie nicht
mehr. Ja, weil ich bin immer arbeiten. Ich habe auch mit dem Sozialamt geschaut, bis rausgekommen ist. Ich kann die Arbeit nicht mehr machen, wegen dem Rücken, wegen dem Gelenk, weil ich starkes Rheuma habe. Das kommt einfach von der Bewegung her. Kann ich nicht mehr machen. Ich darf nicht mehr wegen 5 bis 10 Kilo löpfen. Ich sollte stehen, sitzen, laufen nach meinem Empfinden, wie es mein Körper für richtig hält. Und es ist schwierig, etwas zu finden. Aber ich und das Sozialamt und umgekehrt, wir schauen für eine Lösung. Dass ich wenigstens stundenweise, also sie rufen mir immer wieder an und sagen, hey, Frau Beck, schau, dort ist doch etwas, rufen doch dort her an, oder geht vorbei, ihr könnt gut reden mit dem. Und wir nicht 50%, ihr könnt vielleicht auch nur 2-3 Stunden gehen. Und das sind natürlich Angebote, die ich annehme.
Dann geht er. Aber eine Mikrosekunde noch, Herr Kündig.
Also Versicherer und IV spielen eine besondere Rolle, weil Gemeinden springen in die Lücke, weil ein IV sagt, ich bin nicht mehr bereit, so viel zu finanzieren. Krankenkassen sagen nein. Und Gemeinden bleiben da als Last Resort, finanzieren das über die Sozialhilfe. Und weil wir ja die Subsidiarität haben und weil wir verantwortungsbewusst sind als Gemeinde, machen wir das. Aber es gibt einen anderen Partner in dieser ganzen Umgebung.
Ja, sagt es.
Versicherer, Krankenkasse beispielsweise oder ein IV. Jemand, der ein IV gesundheitliche Gründe hat, plötzlich Sozialhilfebezüger ist.
Die das sprechen ist das, dass relativ viele Leute aus der IV aus Versicherungen rausgegangen sind, wo man gesagt hat, suchen nach einem Job. Sie haben es probiert, viele haben kennengefunden und sind dann bei der Sozialhilfe gelandet.
Genau, wir haben die IV saniert und dafür den Gemeinden ein Bürdeli übergeben.
Meine Damen, meine Herren, ich danke euch sehr für die Sendung. Merci vielmals, seid ihr daher nach Zürich kam.
Danke.
SRF 1 Forum.
Das war die Sendung Forum hier bei uns auf SRF 1 am heutigen Donnerstag.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.